Deutschlandfunk, Andruck.
Guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Literatur im Studio Katrin Stövesand. Sie haben entschieden, Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, haben über das Thema der Deutschlandfunk-Denkfabrik für dieses Jahr abgestimmt. Die wehrhafte Demokratie steht also im Mittelpunkt. Dazu haben wir heute einige Bücher zusammengestellt. Mehr Demokratiewagen vom Historiker Oliver Zimmer und dem politischen Ökonomen Bruno S. Frey als ein Titel, der das Thema direkt behandelt. Danach zum Beispiel ein Buch über Repressionen in der DDR, die das demokratisch ja eigentlich im Namen trug. Die Berichte eines spanischen Reporters aus Nazi-Deutschland aus dem Jahr 1933, also als die Demokratie gerade an ihr Ende gelangt war. Der Journalist Patrick Barners schreibt in seinem Buch Die Wiederkehr über die neuen Nationalisten in Deutschland. Und zum Schluss wird es um die Innenpolitik des türkischen Präsidenten Erdogan gehen und wie aus einer Demokratie ein autoritärer Präsidialstaat geworden ist. Seit 1923 hat die Demokratie in Deutschland noch einmal die Kurve gekriegt, trotz schwerster Krisen, Armut und extremer Gewalt. 10 Jahre später fand sie ihr Ende. Genau heute, vor 90 Jahren, am 30. Januar 1933, wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Der spanische Journalist Manuel Chavez Nogales schrieb für eine Zeitung Reportagen aus dem nationalsozialistischen Deutschland von 1933. Darin bildete er das Leben und die Gedanken der Bevölkerung ab, die gezielte Manipulation durch das neue Regime, wie auch die Begeisterung für dieses. Er berichtete über die Militarisierung aller Bereiche der Gesellschaft und den entfesselten Antisemitismus. Und all die Dinge, von denen nach 1945 plötzlich niemand etwas gewusst haben will. Die Reportagen sind nun erstmals auf Deutsch erschienen und Martin Schechne stellt sie vor.
Mai 1933, wenige Wochen nach der nationalsozialistischen Machtergreifung. Manuel Chavez Nogales reist durch ein Land, das ihn jeden Tag und bei jeder Begegnung befremdet. Der Reporter aus Madrid spricht kein Deutsch, aber er ist einer, der Eindrücke sammelt und sich ein Bild macht. Ein hoch angesehener Profi. Auch eine Sprachbarriere hält ihn nicht davon ab, Hintergründe auszuleuchten, Menschen zu begegnen und Zusammenhänge zu rekonstruieren. Schwieriger wird es sein, das wird ihm schon bei der Einreise deutlich, die schroffe Distanz zu überbrücken, mit der die Deutschen ihm begegnen, ihren Bruch mit der Kultur zu erfassen und die zornige Entschlossenheit zu verstehen, die tief in den Alltag vordringt. Chavez Nogales liefert eine ganze Serie von Reportagen an die Tageszeitung Ahora, um seine Beobachtungen und Gespräche aus diesem fremden Land zusammenzufassen. Dann aber ist sein Urteil glasklar. Und er spricht, was in einer Reportage unüblich ist, seine Leser direkt an.
Denken Sie nur nicht, die Behauptung, dass Deutschland den Krieg wolle, sei eine ungerechtfertigte Unterstellung. Wenn Hitler heute in Deutschland regiert, so weil er seit 12 Jahren den Krieg predigt. Seinen Triumph verdankt er mehr als allem anderen seiner offenen Haltung gegen die Pazifisten. Pazifist ist das schlimmste Schimpfwort, das man heute einem Deutschen an den Kopf werfen kann. Wer daran Zweifel hat, der wage es einmal auf einer Straße in Berlin.
Krieg in 3 Jahren, folgert Chavez Nogales, das wird sich als nicht ganz richtig erweisen, denn offiziell beginnt der Krieg erst 6 Jahre später. Aber ganz falsch ist es auch nicht, denn tatsächlich hat die Maschinerie der Zerstörung längst Fahrt aufgenommen. Der Reporter besucht ein Arbeitslager bei Berlin, aus dem wenige Jahre später eine Außenstelle des KZs Sachsenhausen wird. Er macht heimlich Fotos von Bücherverbrennungen, beobachtet Kundgebungen und Aufmärsche und wundert sich über die entschlossene Härte, mit der die Deutschen zum Drill antreten und Gymnastik treiben. Dieses Volk, so schließt er, habe nicht 100.000 Soldaten, wie es im Vertrag von Versailles festgelegt worden war, sondern 60 Millionen.
Wir haben keine andere Wahl, als den Krieg zu beginnen.
So zitiert Chavez Nogales aus den Gesprächen, die er im ganzen Land geführt hat.
Der Militarismus ist unser Ideal. Die Südländer tolerieren nicht, dass der Germane ein unabhängiger Militarist ist.
Doch, doch, versichert der Reporter, es seien ganz normale Leute, die so denken und reden, weil es ihnen genau so vorgebetet wird.
Wir sind im Recht. Der Vertrag von Versailles entwaffnete Deutschland und sah dies als Auftakt einer umfassenden Abrüstung aller Mächte. Nur so haben wir zugestimmt. Da die übrigen Mächte nicht abgerüstet haben, haben wir das volle Recht, uns zu bewaffnen. Wenn unsere Stunde gekommen ist, werden wir auch für Ideale kämpfen. Für ein Ideal religiöser, mystischer Dimension. Ein Großdeutschland, das keine armselige Figur mehr abgeben wird.
Dann der Besuch bei Joseph Goebbels, dem Propagandaminister. Chavez Nogales hält ihn für den interessantesten Vertreter des neuen Deutschlands, ganz ausdrücklich noch vor Hitler. Dabei macht der Spanier keinen Hehl aus seiner spontanen Ablehnung. Goebbels zähle zur lächerlichen, grotesken Sorte Mensch, ein Mann mit einem Klumpfuß, eine Witzfigur vom Typ des gekränkten Irren, verbissen und unversöhnlich. Später im Krieg wird Goebbels ihn dafür auf seine Todeslisten setzen und jagen lassen. Zunächst aber nötigt er dem Besucher aus Spanien so etwas wie professionellen Respekt ab.
Goebbels schrieb, wie er redete, klar, knapp, auf den Punkt. In ihm waltet dieselbe Kraft der Verführung und der Beherrschtheit, die in allen von einer einzigen Idee befallenen Büßern waltet, Robespierre oder Lenin. Er ist seit seiner Geburt von dieser krachend harten Schale umgeben, die Sektierer auszeichnet, ein Befallener, dem sein Ideal befiehlt, den Vater an die Wand stellen und erschießen zu lassen, wenn er sich ihm in den Weg stellt.
Drei Fragen, drei Antworten, keine Erläuterung, keine Nachfrage. Chavez Nogales akzeptiert die Bedingung, notgedrungen. Goebbels spult sein Programm routiniert ab. Der Leser ahnt, wie sehr es den Reporter gedrängt haben muss, weiter in die Tiefe zu bohren, Details zu erfragen. Und doch, am Ende des Gesprächs lässt der Plan der Nationalsozialisten keinerlei Zweifel.
Nun, da Hitler an die Macht gekommen ist, wird er seine Versprechungen von der Ausrottung der Juden wahrmachen. Man beachte, dass dieses Wort Ausrottung von ihm selbst stammt.
Wie viele Täter und Mittäter haben sich später darauf hinausgeredet, von alledem nichts gewusst zu haben? Der Spanier Manuel Chavez Nogales aber, der noch nicht mal Deutsch konnte, straft sie Lügen. Es stand alles genau so in der Zeitung. In der Ahora am 21. Mai 1933.
Martin Schechne war das über Manuel Chavez Nogales. Deutschland im Zeichen des Hakenkreuzes. Übersetzt von Frank Henseleit, im Cupido Literaturverlag erschienen. 160 Seiten, knapp 25 Euro. Nationalisten, die versuchen, die Demokratie zu untergraben. In der Bundesrepublik hatten wir es schon mit den Republikanern zu tun und mit der NPD. Selbst die NPD, die ja mancherorts bis zu 20% bei Wahlen holte, ist mittlerweile nicht mehr relevant, weil sie abgelöst wurde durch die AfD. Eine Partei, die erstmal im Euro-Kritiker-Gewand daherkam, als vermeintlich gemäßigte Professorenpartei. Ganz schnell war die Migration ihr zentrales Thema, oder besser gesagt Abschottung und Menschenfeindlichkeit, Polarisierung und Hass. Nun ist über die AfD ja auch schon so einiges geschrieben worden. Jetzt, 10 Jahre nach ihrer Gründung, sind neue Publikationen auf dem Markt. Darunter Die Wiederkehr von Patrick Barners. Der Journalist beschreibt darin, wie der Nationalismus in Deutschland wieder so populär werden konnte. Michael Wolf mit den Einzelheiten.
Es ist nicht so, dass Alexander Gauland die Deutschen nicht vor sich und seinesgleichen gewarnt hätte. Noch im Jahr 2002 beschwor er das Szenario, eine rechte Partei könnte die von Spaßgesellschaft und Neoliberalismus gebeutelte Bevölkerung aufwiegeln. Der Hobbyhistoriker beschrieb die übersteigerte Hinwendung zur Nation als gefährlichen Irrweg. Meinte er das damals aufrichtig oder war es nur Rhetorik? Patrick Barners zitiert mit Faszination aus den früheren Schriften des Mannes, der 11 Jahre später die Alternative für Deutschland mitgründen sollte und heute deren Ehrenvorsitzender ist. Gauland lässt sich als Personifikation jenes Rätsels verstehen, das der Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit seinem Buch zu lösen versucht.
Wie soll man erklären, dass der Nationalismus in Deutschland seine Wiederkehr erlebt und scheinbar aus dem Nichts gekommen ist? Das ist die historische Frage, für die sich dieses Buch interessiert. Das Nichts muss Schein sein. Es muss eine günstige soziale Umwelt gegeben haben. Sie machte den Unterschied aus. Sie muss herangewachsen sein und sich ausgedehnt haben. Denn die nationalistischen Ideen waren ja nie verschwunden. Und vor allem die Zirkel, die sie pflegten, hat es immer gegeben.
Die AfD konnte also an eine Tradition anschließen, die seit der Wiedervereinigung die deutsche Sache in Ehren hielt. Barners verweist in »Die Wiederkehr« auf zahlreiche Milieus, Publikationen und Debatten, in denen sich das rechtskonservative Argument Gehör verschaffte. Martin Walser führte in seiner Paulskirchenrede den Begriff der Moralkeule in Bezug auf den Holocaust ein. Der Manager und spätere AfD-Politiker Hans-Olaf Henkel beschwor die Konfrontation zwischen einer verlogenen Elite und einem Volk, das wieder lernen müsse, Stolz zu zeigen. Thilo Sarrazins Buch »Deutschland schafft sich ab« lieferte schließlich entscheidende Stichworte für das erste Programm der Partei.
Dort treffen sich Leute, die noch Rechnungen mit dem Zeitalter offen haben und einander in ihren Frustrationen bestärken. Unter der Nationalflagge sammelt man sich, um alle anderen als Verräter an der nationalen Sache abtun zu können. Die Polarisierung ist Selbstzweck, die symbolische Handlung der Verwerfung wird als politische Tat erlebt.
Der Autor belegt, dass die AfD von Beginn an chauvinistische und verschwörungstheoretische Züge trug. Er widerspricht damit den Beteuerungen früherer Mitglieder, die angeblich wegen eines erst später erfolgten Rechtsrucks ausgetreten wären. Ob Alexander Gauland seine Haltung zur Nation tatsächlich revidierte oder insgeheim schon immer den Nationalsozialismus als Vogelschiss in der deutschen Geschichte ansah, auf diese Frage bietet Barners leider keine befriedigende Antwort. Fest steht, dass der Aufstieg der Partei auch auf ihrem Vermögen beruhte, diverse Positionen zu integrieren. Nunmehr vereint unter dem Banner der Nation überbot man sich in seiner Ablehnung des Status quo. Diese Dynamik machte den Raum mit den Jahren immer enger, und die umstürzlerische Vision umso deutlicher.
Die Radikalisierung der AfD kann man an provokativen Formulierungen und skandalösen Positionen zu allen möglichen Themen festmachen. Ihre Dynamik, der schier unaufhaltsame Drang zur Zuspitzung und Verschärfung, wird aber bestimmt durch die antagonistische Stellung, welche die Partei im politischen Prozess zu eben diesem politischen Prozess einnimmt. Dem Personal der als Altparteien herabgesetzten Konkurrenz traut man nur das Schlimmste zu, und dieser Verdacht wird bei jeder Wiederholung schriller und schriller vorgetragen.
Nicht nur die inhaltlichen Positionen der AfD sind damit radikal. Jeder reklamierte Missstand gilt ihr als Beweis für die Zerrüttung der gesamten Ordnung. Aus guten Gründen vermeidet Barners zumeist den verharmlosenden Begriff Protestpartei. Die AfD als solche zu bezeichnen, bedeutete ihren Willen zur Macht zu verschleiern. Diesen demonstrierte sie eindrücklich im Februar 2020, als ihre Landtagsfraktion den FDP-Politiker Thomas Kemmerich zum Amt des thüringischen Ministerpräsidenten verhalf. Barners erkennt in der Affäre einen Testfall, in dem Teile von CDU und FDP die Möglichkeit einer Kooperation mit den neuen Nationalisten ausloteten und warnt, dass sich in Zukunft Ähnliches in weiteren Parlamenten ergeben könnte. Die einzige Möglichkeit, die Rechten zu isolieren, finde sich an der Wahlurne. Es gilt, der Partei Stimmen abzunehmen. Aber wie? Eine Taktik der Union besteht darin, bestimmte Positionen der AfD zu übernehmen, sie selbst aber zu ächten. Barners bezweifelt deren Erfolg.
Denn die Wähler, die künftig hoffentlich nicht mehr AfD wählen werden, wenn sie sich davon überzeugt haben, dass die CDU ihren konservativen Flügel nicht verkümmern lässt, sind und bleiben ja dieselben Personen. In der Behauptung, dass mit der Partei nicht gesprochen werden darf, die sie wählen oder bei der letzten Wahl gewählt haben, liegt für sie etwas Irritierendes, ja Kränkendes. Sie können vielleicht gewonnen werden, aber sie wollen sich nicht erpressen lassen.
Barners arbeitet sich nicht nur an der AfD ab, sondern übt auch Kritik an den Beteiligten einer politischen Debatte, die bislang nur unzureichende Mittel gefunden haben, die Partei zu bekämpfen. Er selbst liefert eine Fülle an Material für diese Auseinandersetzung. Denn vor allem ist sein Buch eine profunde Analyse der rechten Ideologie. Aus ihrem Studium könnten sich Strategien ergeben, dem neuen Nationalismus in Politik und Öffentlichkeit wirksam zu begegnen.
Das Resümee von Michael Wolf. Und hier die Angaben zum Buch von Patrick Barners, Die Wiederkehr, die AfD und der neue deutsche Nationalismus. Bei Klett-Cotta verlegt, die 539 Seiten kosten 28 Euro. Demokratie lebt von der Auseinandersetzung, vom gepflegten Streit über die besten Ideen, die besten Lösungen und die vielleicht umständlichen Wege dahin. Darüber, wie unsere europäischen Demokratien funktionieren, kann man ebenfalls trefflich streiten. Anregungen dazu bietet das Buch von Oliver Zimmer und Bruno S. Frey, Mehr Demokratie wagen. Die beiden Autoren aus der Schweiz, der Historiker Zimmer und der politische Ökonom Frey, befassen sich darin mit den Problemen der Demokratiegeschichte und den aktuellen Schwierigkeiten, mit Legitimität und Teilhabe etwa. Und man kann auch über die Thesen dieses Buches streiten, wenn beide etwa davon schreiben, dass die repräsentativen Demokratien heute eher moderne Aristokratien seien. Allerdings haben die beiden Autoren auch Ideen für Verbesserungen, mehr direkte Demokratie etwa. Ich habe vor der Sendung mit Oliver Zimmer gesprochen und ihn natürlich als erstes auf den Titel des Buches angesprochen. Herr Zimmer, den Satz »Mehr Demokratie wagen« von Willy Brandt aus dem Jahr 1969 kennt in Deutschland natürlich jeder. Er taucht auch immer mal wieder in Parteiprogrammen der SPD auf, wobei wir gleich vielleicht noch mal darüber sprechen können, wie ernst er da noch gemeint ist. Sie sind ja der Historiker im Autorenteam. Warum haben Sie diesen Satz für Ihr Buch aus der Geschichte geholt?
Ja, ich denke, dass es interessant ist, vor allem deshalb, weil Willy Brandt war ja an der Macht. Das war eine Regierungserklärung und da ist es doch interessant, dass diese Vision oder diese, es war ja auch eine implizierte Kritik einerseits an der Verantwortungsbereitschaft der Bürger, eine milde Kritik, würde ich sagen, dass man jetzt ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen müsse in der Demokratie. Und andererseits natürlich auch, er spricht ja von gespreizter Würde, also es sei fehl am Platz, wenn die Eliten, also die, die Politik machen, das Gefühl hätten, sie seien so quasi Epistokraten, die alles besser wüssten. Das finde ich interessant. Interessant ist natürlich in diesem Zusammenhang auch, dass Brandts Rede eben sehr selten so ausgelegt wurde. Und wir behaupten ja nicht, das ist genau die Intention, der wollte eben mehr Demokratie, aber es ist schon in der Tradition eigentlich dieser Bewegung eben, aus der Brandt ja kommt, diese, sagen wir mal, linksdemokratische Bewegung, da kann man eben diese Assoziation, die wir gemacht haben, glaube ich, durchaus machen, dass eben da hier einer war, der gesehen hat, dass eigentlich diese Demokratie ist eine Demokratie, die dynamisch ist und die muss sich auch weiterentwickeln.
Sie bemängeln ja Defizite in der repräsentativen Demokratie, finden sogar den Begriff nicht passend. Können Sie das einmal ausführen?
Es geht eben genau, wie Sie sagen, um Defizite. Es geht nicht darum, im Buch zu sagen, die repräsentative Demokratie müsse abgeschafft werden. Wir sind keine Jakobiner. Wir plädieren nicht dafür, dass jetzt die Leute auf die Straße gehen sollen und sich quasi als Volksherrscher vorkommen. Das ist nicht die Absicht, das ist auch nicht das Argument. Wer das Buch liest, wird das sehen. Wir denken einfach, dass das repräsentative System dass das Mängel hat. Es ist interessant, dass ja in der angelsächsischen Diskussion spricht man meistens in der Literatur, in der wissenschaftlichen Literatur, von Representative Government. Man spricht eigentlich sehr selten von Representative Democracy. Währenddem im Deutschen wird am meisten von repräsentativer Demokratie gesprochen. Das fanden wir schon mal an sich interessant, also die Unterscheidung. Und ich glaube, es hat so ein bisschen damit zu tun, dass die Demokratie kommt halt so ein bisschen vom Souveränitätsbegriff, das sieht man in den, auch in der amerikanischen Revolution, man sieht es schon im 17. Jahrhundert in England mit dem Parlament, und da ist immer ein bisschen halt diese Angst, dieses Misstrauen da, dass eigentlich der Souverän dann über die Repräsentanten nicht mehr repräsentiert wird. Und ohne jetzt daraus so eine Dichotomie zwischen Eliten und dem Volk zu konstruieren, ist es halt doch so, dass diese Repräsentation immer wieder hinterfragt werden muss. Und hier setzen wir an. Wir fordern eigentlich mehr, wie sagt man, in Englisch würde man sagen, mehr Feedback-Loops, mehr Feedback für die Parlamentarier. Und wir glauben eigentlich, dass beispielsweise in einem System, das auch Referenden kennt, wo man das Gesetz nochmal hinterfragen kann, wo es Interventionsmöglichkeiten gibt oder wo die Stimmbürger auch, Stimmbürgerinnen die Möglichkeit haben, Initiativen zu ergreifen. Wir glauben eigentlich, dass das Vorteile bietet.
Nun sind Sie ja als Schweizer Autoren vertraut mit direkter Demokratie, sprechen sich eben für mehr Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger aus. In Deutschland tut man sich ja etwas schwer damit. Die Juristin Gertrude Lübbe-Wolf hat gerade ein Buch darüber veröffentlicht, das trägt den Titel Demophobie, also die Angst vor direkter Demokratie. Können Sie mit dem Begriff was anfangen?
Ich habe das jetzt noch nie gehört so, aber das Argument ist mir natürlich vertraut und ich glaube, ist klar. Ich denke mal, der Unterschied zwischen Deutschland und der Schweiz ist halt schon, dass in Deutschland aufgrund der Geschichte ist halt das Volk ist eigentlich, da ist man skeptisch, also eben von, sagen wir, die Politiker, die gebildet sind. Das Volk tendenziell liegt das falsch und die haben Defizite bei der Kognition und bei der Meinungsbildung. Und ich glaube, in der Schweiz ist es nicht gerade umgekehrt, aber es ist schon ein bisschen so, dass eigentlich hier die Skepsis gegenüber den Politikern stark verankert ist. Also es gibt nicht diese Idee, dass dann irgendwie die Politiker, weil sie halt an der Universität waren und diesen Prozess kennen, den politischen Prozess, dass die dann zu richtigen Entscheidungen kommen. Und gleichzeitig ist wichtig, oder? Es ist ein regelbasiertes System. Diese direkte Demokratie, für die wir eigentlich plädieren, ist ja eine halbdirekte Demokratie. So heißt es eigentlich auch in der Schweiz meistens. Also es gibt Institutionen, es gibt Regeln. Es ist nicht die Herrschaft der Straße gemeint.
Bei Ihren Argumentationen streifen Sie manchmal auch heikle Gebiete. Zum Beispiel die Kundgebungen gegen die Pandemie-Maßnahmen. Da gab es ja dann doch eine gefährliche Mischung verschiedener Gruppen. Mittlerweile gibt es ja auch Untersuchungen über Gemeinsamkeiten. Also so harmlos waren demnach auch die Esoteriker und die Heilpraktikerinnen da nicht unterwegs, sondern es gab sehr viele Gemeinsamkeiten in der Ablehnung aller Entscheidungen von oben. Sie verharmlosen das im Buch ein wenig. Und dann gehen Sie auch noch so weit, die repräsentativen Demokratien mit Aristokratien oder einem aufgeklärten Absolutismus zu vergleichen, oder Sie schreiben von einem, Zitat, Kreuzzug gegen die Nichtplanbarkeit des Politischen. Nun muss man manchmal ein bisschen polemisch sein, um seinen Punkt zu machen, aber an der Stelle könnte man Ihnen schon entgegenhalten, dass Sie denjenigen in die Hände spielen, die die Demokratie mit genau solchen Zuschreibungen aushöhlen wollen. Was entgegnen Sie?
Nein, also ich meine, als Historiker sieht man das vielleicht ein bisschen anders. Wir sind ja schon der Meinung, dass es muss einen Diskurs geben, einen regelgebundenen Diskurs, aber es läuft natürlich schon ein bisschen darauf hinaus. Beispielsweise in der EU haben sie natürlich schon in der Tendenz, das Prinzip ist natürlich schon ein aufgeklärter Absolutismus. Also wenn sie quasi die Gestaltungsmacht bei den Eliten haben, in den nationalen Parlamenten einerseits mit dem Rat, beim Gericht und dann bei der Kommission, und es gibt eigentlich keine Gewaltenteilung. Hier haben Sie schon so ein Phänomen. Also ich möchte einfach betonen, dass natürlich Wissenschaftler, es gibt zwar keinen Konsens, aber es gibt durchaus Historiker, zum Beispiel Tony Judd, also durchaus ein linksliberaler Historiker, der genau in Bezug jetzt zum Beispiel auf die EU von aufgeklärtem Absolutismus gesprochen hat. Und ich glaube, es erleichtert die Diskussion, wenn man das mal so auf den Tisch legt. Ich finde, man muss sich dann dazu bekennen, wo man steht. Mit Corona, das haben Sie am Anfang Ihrer Frage angesprochen, Hier geht es uns ja um etwas anderes. Wir sagen ja nicht, dass die Leute, die gegen das Impfen waren beispielsweise, dass die irgendwie Recht hatten oder dass es da nicht viele Extremisten in diesen Bewegungen gab. Das sagen wir nicht. Was wir sagen ist eigentlich, das waren nicht nur Extremisten und es gab auch begründete Skepsis. Aber der entscheidende Punkt, den wir ja machen, ist, dass eigentlich bei Corona, dass eigentlich wir finden, dass eben hier eine dezentrale Demokratie auch wiederum Vorteile bringt, dass man eben quasi auch ein bisschen eine Konkurrenzsituation hat, dass man beispielsweise bei den Ländern oder in den Kantonen, die verfolgen verschiedene Strategien und Politiken und die einen machen vielleicht Fehler und dann lernt man aus den Fehlern und man geht nicht davon aus, dass man jetzt quasi a priori hat man jetzt eine Zentrale in Berlin oder in Bern oder in Paris oder in London und die wissen eigentlich schon, wie es läuft, oder? Und die fällen dann die Entscheide. Ich glaube, das ist eigentlich unser Punkt, dass wir sagen, einerseits muss es mehr Feedbackmöglichkeiten geben und andererseits muss es auch mehr dezentral strukturiert sein, die Demokratie.
Oliver Zimmer war das. Zusammen mit Bruno S. Frey hat er das Buch »Mehr Demokratie wagen – für eine Teilhabe aller« geschrieben. Es ist im Aufbau Verlag erschienen, die 157 Seiten kosten 22 Euro. Die Deutsche Demokratische Republik tat sich schwer mit der Demokratie, mit Meinungsfreiheit, mit Andersdenkenden. Dass sich viele dennoch das Denken, auch das laute Denken, nicht verbieten ließen, davon zeugt das nächste Buch, das wir Ihnen vorstellen. Die Geschehnisse sind verbunden mit dem regimekritischen Liedermacher Wolf Biermann und dessen Ausbürgerung im November 1976. Zahlreiche Kulturschaffende der DDR reagierten darauf mit einer Protestresolution und waren dann selbst betroffen von Repressionen durch das SED-Regime. Von drei Oppositionellen erzählt Doris Liebermanns Buch »Gegen die Angst, seid nicht stille«. Die Männer bezahlten für ihren Protest mit Stasi-Untersuchungshaft und anschließender Abschiebung. Markus Heumann stellt das Buch vor.
Überholen ohne einzuholen, das ist DDR konkret. Idioten macht man zu Idolen, wenn sie loben, was besteht. Wenn sie loben, was besteht.
Am 16. Oktober 1976 nehmen drei junge Männer in einem kirchlichen Leipziger Gemeindesaal unter konspirativen Bedingungen ein Tonband auf, welches alle Beteiligten wenig später hinter Gitter bringen wird. Vor dem Haus ein Großaufgebot der bestens informierten Staatssicherheit, welche die Protagonisten schon länger im Visier hat, zum Beispiel weiß, dass das verwendete Bandgerät ursprünglich von Wolf Biermann stammt, der seine drei Freunde Gerolf Panach, Christian Kunert und Jürgen Fuchs nach Kräften bei den Aufnahmen unterstützt. Obwohl es der Stasi schließlich gelingt, das Aufnahmegerät und eine Kopie des Bandes zu konfiszieren, gelangt trotz aller Observation das Original in den Westen. Und nachdem Biermann im November 1976 während einer Konzertreise in der Bundesrepublik aus der DDR ausgebürgert wird, wirbt er auf einer Pressekonferenz in West-Berlin um Solidarität mit seinen inzwischen inhaftierten Freunden.
Fuchs ist ein ganz besonders aufrichtiger, leidenschaftlicher, vielleicht etwas zu bescheidener junger Schriftsteller. Panach, der Liedermacher, ist das Gegenstück dazu. Er ist ein ganz vorzüglicher Schreihals. Er hat sehr schöne Lieder geschrieben, die ich bewundere und liebe, gerade wegen ihrer guten Wildheit.
Wie Panach und Fuchs, so hatte auch der dritte Inhaftierte, Christian Kunert, eine durchaus hoffnungsvolle Karriere im SED-Staat begonnen, als Keyboarder und Sänger der Leipziger Klaus-Renft-Kombo, neben den Pudis die populärste DDR-Rockband jener Jahre, bis diese 1975 verboten wurde. Die Journalistin Doris Liebermann dokumentiert in ihrem Buch, wie Fuchs, Panach und Kunert, allesamt überzeugte Sozialisten, von den Kulturapparatschecks der Partei regelrecht in die Opposition getrieben wurden, weil sie die Widersprüche zwischen Politik und Propaganda im Staate DDR immer offener benannten. So wird Jürgen Fuchs wegen seiner regimekritischen Lyrik und Prosa noch nach seiner mit sehr gut bewerteten Diplomarbeit in Sozialpsychologie von der Jenaer Uni verwiesen. Ohne offiziellen Abschluss wird ihm eine Arbeit als Psychologe unmöglich gemacht. Auch die Situation seiner Exmatrikulation verarbeitet Fuchs zu einem Prosatext, der zum Bestandteil des Leipziger Tonbands wird.
Man hat sich zusammengefunden, um die Ordnung wiederherzustellen. Ordnung, Disziplin und Sauberkeit. Diese Universität ist kein Sammelsurium von irgendwelchen Auffassungen, die auch noch öffentlich geäußert werden, um unsere Menschen zu verwirren. Da gibt es nichts zu lachen. Da wird ihnen das Lachen noch vergehen oder im Halse stecken bleiben.
Christian Kunert und die Renft-Kombo hinwiederum erwischt es aufgrund der fortgesetzten Zusammenarbeit mit ihrem Stammtexter Gerulf Panach, der als Liedermacher bereits mit einem Auftrittsverbot belegt ist, weil er zum Beispiel mit Songtexten über Republikflucht und Wehrdienstverweigerung absolute DDR-Tabus berührt hatte. Dennoch versuchen Panach und Kunert als Liedermacher-Duo eine neue Auftrittslizenz zu erhalten, erfolglos. So gerät das Leipziger Tonband vom 16. Oktober zum akustischen Dokument dreier Dissidenten, die nichts mehr zu verlieren haben. Mehr noch, es wird nach der Ausbürgerung Biermanns exakt einen Monat später und mit den Unterschriften von Panach, Kunert und Fuchs auf der dagegen gerichteten Protestresolution zum zentralen Corpus Delicti. Jürgen Fuchs wird am 19. November 1976 festgenommen, Panach und Kunert wenige Tage darauf. Wobei Doris Liebermann konstatiert, dass zumindest die Verhaftung von Fuchs ohnehin von langer Hand geplant war.
Schon wenige Wochen vor der Verhaftung findet sich ein bedrohlicher Bericht, in dem Jürgen Fuchs die Organisierung eines politischen Untergrundes vorgeworfen wird. Der Vorwurf hätte auch ohne Aktionen anlässlich der Biermann-Ausbürgerung für eine Anklage wegen staatsfeindlicher Hetze und staatsfeindlicher Gruppenbildung und somit für eine mehrjährige Haftstrafe gereicht.
Am 24. November 1976 sendet der Hessische Rundfunk Ausschnitte des Leipziger Tonbands, während sich der Westberliner RIAS die Gesamtausstrahlung für den 11. Dezember aufhebt, unmittelbar nach der ersten Pressekonferenz des Schutzkomitees Freiheit und Sozialismus, mit dem Biermann und andere Linksintellektuelle sich für Solidarität mit den Inhaftierten einsetzen. Die Ausstrahlung im Westradio führt jenseits der Mauer zu einer Erweiterung des Haftbefehls gegen Panach und Kunert, denen nun nicht nur Asozialität wegen ihrer erzwungenen, zeitweisen Arbeitslosigkeit, sondern ebenso wie Fuchs staatsfeindliche Hetze vorgeworfen wird. Obwohl sich alle Beschuldigten zu ihrer Urheberschaft am Tonband bekennen, gibt das MFS für, so hat es Liebermann anhand der Stasi-Akten recherchiert, 16.558 DDR-Mark ein aufwendiges phonetisches Gutachten in Auftrag, zwecks Stimmvergleich. Das führt zu der skurrilen Situation, dass die drei Häftlinge isoliert voneinander hinter Gittern vor einem Stasi-Publikum Auszüge aus dem inkriminierten Tonband nachsingen bzw. sprechen müssen.
Das hat nicht jeder Häftling in der DDR gehabt. Ein Grüppchen von Stasis, die da mit ihrem Tonbandgerät sitzen und man bekommt eine Gitarre und singt denen in Sträflingskleidung so einen Song wie Glaubensfragen vor, in dem es heißt, du, woran glaubt der, der seinen Hintern quer zu der Fahne dreht.
Resümierte Christian Kunert im Gespräch mit der Autorin 2019. Doch letztlich werden im August 1977 alle drei Inhaftierten ohne Prozess aus der Stasi-Untersuchungshaft entlassen, ausgebürgert und in den Westen abgeschoben. Nicht zuletzt wegen der Publizität, die ihr Fall inzwischen im Westen erlangt hat. Die Autorin ist selbst Teil der Jenaer Untergrundliteraturszene um Jürgen Fuchs gewesen, wurde wegen einer Unterschriftensammlung pro Biermann inhaftiert und 1977 nach Westberlin ausgebürgert. Dass sie ihre eigene Geschichte in diesem Buch nicht mit denen von Fuchs,
Panach und Kunert vernetzt, ist zu bedauern und wohl falscher Bescheidenheit geschuldet. Umso mehr scheint in diesem Buch jedoch die renommierte Feature-Autorin durch, zu der Liebermann im Westen avanciert ist. Indem sie ihren Blick auf ein Detail, das Leipziger Tonband, fokussiert, beleuchtet sie damit die gesamte kulturpolitische Szenerie der DDR Mitte der 70er Jahre und die Repressionsstrukturen von SED und Staatssicherheit.
Markus Heumann besprach Doris Liebermann, Gegen die Angst, seid nicht stille, das geheime Tonband von Panach, Kunert und Fuchs. Im Mitteldeutschen Verlag erschienen, Umfang 320 Seiten, Preis 25 Euro. Unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten in aller Welt halten für uns immer wieder die Augen offen für Bücher, die nicht auf dem deutschen Markt erscheinen, aber dennoch für hiesige Fragen relevant sind. Unsere Kollegin Susanne Güsten in Istanbul hat ein Buch über die Strategien des türkischen Präsidenten Erdogan gelesen. Das erklärt, wie seine Außenpolitik, vor allem sein Agieren im Syrienkrieg, an seinen innenpolitischen Zielen ausgerichtet ist. Geschrieben hat es die Politik- und Türkei-Expertin Gönül Toll. Im März ist Erdogan 20 Jahre an der Macht und Mitte Mai sind Parlaments- und Präsidentschaftswahlen geplant. Vor diesem Hintergrund betrachtet Toll den Wandel der türkischen Außen- wie Innenpolitik sowie die Umformung des politischen Systems. Erdogans War heißt das Buch, also Erdogans Krieg, und es ist bisher nur auf Englisch erhältlich. Hören Sie die Besprechung von Susanne Güsten.
Syrien sei ein Fenster, durch das man Erdogan in die Karten sehen könne, schreibt Gönül Toll. Nicht nur seine außenpolitischen Absichten würden durch dieses Fenster sichtbar, sondern auch die innenpolitischen Kalkulationen, denen diese Außenpolitik stets diene. All das orientiere sich an einem einzigen Ziel, dem Erhalt und Ausbau seiner eigenen Macht. Anhand dieser These verwebt die Expertin die verworrenen Stränge der jüngsten türkischen Geschichte in ihrem Buch zu einem schlüssigen Narrativ. Der außenpolitische Zickzackkurs der Türkei zwischen Europa, Amerika, Russland und den arabischen Staaten, ihr Schlingerkurs in der Kurdenpolitik, das Hin und Her mit den syrischen Flüchtlingen, die wechselnden Bündnisse in Ankara, die hohlen Demokratisierungsversprechen, die Gezi-Proteste, die Gülenisten, der Putschversuch. Das Chaos ordnet sich aus dieser Perspektive zu einem nachvollziehbaren Handlungsstrang, in dem vor allem ein Mann die Strippen zieht. Allerdings nicht aus dem Motiv, das ihm im Westen oft zugeschrieben wird, wie sie argumentiert.
Nicht Erdogans islamistische Ideologie ist der wichtigste Katalysator für den Weg der Türkei in den Autoritarismus gewesen. Erdogan ist kein Ideologe. Er ist ein politisches Chamäleon, das immer wieder die Farben wechselt, um zu überleben.
Das schlage sich in seiner Außenpolitik nieder.
Für Erdogan ist Außenpolitik noch nie eine Frage internationaler Entwicklungen gewesen. Für ihn geht es dabei vor allem anderen um seine innenpolitische Strategie, um seine Macht über die Türkei zu erhalten. Außenpolitik ist ein Medium, durch das seine jeweilige Ideologie ausgedrückt und reproduziert wird. Mit anderen Worten, Erdogan nutzt die Außenpolitik, um seinen Wählern zu zeigen, wofür er steht und wie er sich die nationale Identität vorstellt. Außerdem nutzt Erdogan die Außenpolitik auch als Werkzeug, um seine Konkurrenten auseinander zu dividieren und seine Basis zusammenzuschweißen. Insofern ist Außenpolitik stets ein Bestandteil seines Krieges gegen seine innenpolitischen Gegner gewesen.
Vor allem Syrien habe Erdogan als außenpolitisches Instrument seiner innenpolitischen Überlebensstrategie gedient, schreibt Toll. Sie teilt Erdogans Regierungszeit in 4 ideologische Phasen ein. Genauer, 4 Phasen, in denen er in jeweils neue ideologische Farben changierte. In seinen ersten Jahren als Ministerpräsident ab 2003 präsentierte er sich als konservativer Demokrat, um eine Koalition von Reformkräften um sich zu scharen und die innenpolitische Macht des Militärs zu brechen. Diesem Ziel dienten sein EU-Beitrittsstreben und seine Politik der Null-Probleme mit Nachbarn, die Syrien vom Sicherheitsrisiko zum befreundeten Handelspartner beförderte und damit dem Kompetenzbereich der Militärs entzog. Als die Macht der Militärs und anderen kemalistischen Eliten im Land gebrochen war, wandelte Erdogan sich ab 2011 zunächst zum Islamisten. Innenpolitisch strebte er damit eine Koalition zwischen frommen Türken und Kurden an, die ihn gemeinsam an die absolute Macht in einem auf ihn zugeschnittenen Präsidialsystem tragen sollten, daher auch die Friedensgespräche mit den Kurden damals. Die Aufstände des arabischen Frühlings dienten ihm dazu, sich außenpolitisch als Führer der islamischen Welt zu profilieren, um seine innenpolitische Agenda zu untermauern. Deshalb, so argumentiert Toll, engagierte er sich für den Sturz des angeblich gottlosen Assad-Regimes in Syrien, bewaffnete die syrische Opposition und goss Öl ins Feuer des syrischen Bürgerkrieges. Der Plan ging nicht auf, weil die Kurden nicht mitmachten und 2015 eine eigene Partei wählten, die ihn um die parlamentarische Mehrheit brachte und die Unterstützung für das Präsidialsystem verweigerte. Erdogan wandelte sich daraufhin zum flammenden Nationalisten, setzte mit nationalistischer Unterstützung sein Präsidialsystem durch und bekämpfte fortan die Kurden. Zu Hause ebenso wie in Syrien, wo die Türkei statt Assad seither die Kurdenmiliz bekämpft. Doch auch diese Farbe des Chamäleons verblasse nun, schreibt Toll, weil der Unmut über die Millionen syrischer Flüchtlinge im Land die Nationalisten von seiner Seite treibt.
Erdogans Strategie, den Krieg im Nachbarland für seinen Machterhalt zu instrumentalisieren, ist am Ende. Seine Syrienpolitik ist zu seiner Achillesferse geworden. Der nationalistische Unwillen gegen die syrischen Flüchtlinge hat den Höhepunkt erreicht. Die Zahl der Türken, die den Syrienkrieg nicht mehr bezahlen wollen, wächst täglich. Sogar hartgesottene Erdogan-Anhänger meinen, dass die Türkei sich nicht in den Bürgerkrieg im Nachbarland hätte einmischen sollen.
Ob und wie Erdogan damit fertig werde, sei vor den im Frühjahr anstehenden Wahlen noch offen, meint Toll. Sicher sei aber, dass er die Außenpolitik dafür instrumentalisieren werde. Gönül Toll ist Leiterin der Türkei-Abteilung an der Washingtoner Denkfabrik Middle East Institute. Sie schöpft in ihrem kenntnisreichen Buch aus den türkischen Quellen, ebenso wie aus Kontakten zu Politikern und Experten in der Türkei und in Washington. Die Fußnoten sind gespickt mit Zitaten und Einsichten aus ihren Gesprächen mit Akteuren und Beobachtern. Obendrein ist das Buch beispielhaft klar aufgebaut und geschrieben. Erdogan wird am 14. März genau 20 Jahre als Regierungschef an der Macht sein. Viele Bücher sind in dieser Zeit über ihn geschrieben worden. Wer nur eines davon lesen und den Mann und seine Motive verstehen will, dem sei zu diesem klugen Buch von Gönül Toll geraten.
Susanne Güsten empfiehlt den englischsprachigen Titel von Gönül Toll, Erdogans War, über die türkische Außen- wie Innenpolitik. Das Buch ist bei Hearst Publishers erschienen, 332 Seiten, ca. 40 Euro. Nächste Woche wird es um das Dilemma der Landwirte gehen. Angeblich kaufen alle Bio, im Einkaufswagen liegen dann aber doch die günstigen Lebensmittel. Die Bauern sollen viel produzieren, aber möglichst keine Chemie einsetzen. Willi Krämer-Schillings, besser bekannt als Bauer Willi, hat sich mit einem neuen Buch zu Wort gemeldet. Das und mehr also am kommenden Montag bei Andruck. Für heute danke ich fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend. Am Mikrofon war Katrin Stöversand.